Ich leere jetzt den Raum hier hin. Ich hoffe, da ist ein Hammer drin. Ich brauche den Hammer wirklich sehr. Der blaue Prinz, der macht's mir schwer.
Boiler Room ist nicht da. Er ist woanders und die Tür ist versperrt. Boiler Room, wo bist du denn nur? Oh Mann, der Hammer ist im Go-Check.
Hallo. Hallo und herzlich willkommen zum besten Videospiele-Podcast der Dachregion. In die Fresse. Kluge Gedanken zu schönen Spielen mit Dennis Kogel und Markus Richter. Hallo.
Hi. Dass der Beste ist, dafür haben wir einen Beleg. Das sagt ein Mensch, dem wir sehr dankbar sind. Dankeschön.
Danke.
Es gibt noch andere Spiele-Podcasts, die sind, glaube ich, auch okay.
Okay. Ja. Genau. Das kann man so stehen lassen an dieser Stelle. Grüße an die anderen Spiele-Podcasts, die auch okay sind. Wir finden uns 14 Tage hier im Podcast zusammen, um auf eure Ohren kluge Gedanken zu schönen Spielen eben zu haben. In den Wochen dazwischen gibt es meine Newsletter, am meisten von Dennis Kogel verfasst, der auch sehr gemocht wurde. Ich habe mittlerweile zum ersten Mal gehört, ja, Podcast hören, aber den Newsletter mag ich wirklich sehr.
Wirklich?
Das gibt natürlich so ein kleines Stich in mein Podcaster-Herz.
Ja, aber.
Weil ich denke, ist das der Anfang vom Ende?
Nee, das ist so multimedial. Multimedial. Weißt du, man muss die Menschen abholen, wo sie sind. Ja. Einige hören lieber, andere lesen lieber. Es gibt Leute, die gucken gerne. Ja. Und da haben wir was im Angebot, nämlich ein neues Steady Goal. Ihr könnt uns nämlich unterstützen über Steady und dafür sorgen, dass wir mehr und weiter diesen schönen Podcast machen.
Oder per Direktüberweisung auf mein sehr zuverlässiges Businessbankkonto.
Es gibt ein paar Folgen, wo wir quasi diese Saga nacherzählen. Es ist inzwischen alles gut. Auf jeden Fall ist
Wenn ihr es genauer wissen wollt, sucht in indiefresse.org ist die Webseite zu diesem Podcast. Da gibt es ein Suchfeld. Wenn ihr da C24 eingebt, alle Folgen damit. Fantastisch.
Fantastisch. Kann man mit Genuss nochmal heute.
Genau. Aber heute sind wir brandaktuell. Mhm. Wir beschäftigen uns mit dem aktuellen Hype der Gaming-Szene.
Bevor wir das sagen, ich wollte noch kurz sagen, neues Steady Goal. Video und Bewegtbild und in Farbe.
Die Reihenfolge ist heute ganz durcheinander.
Es ist ganz verwirbelt. Genau. Es ist ein Roguelike. Und wenn ihr wollt, dass wir auf Twitch mit euch twitchen und HörerInnen Fragen beantworten, mit euch rumhängen, dann haben wir ein neues Goal für euch.
Und das hat zwei Ebenen. Das eine ist eben tatsächlich dieses auf Twitch sein. Also ihr könnt uns zugucken auch. Und ihr könnt mit uns interagieren und diese Interaktion, die kommt tatsächlich ein bisschen daraus, uns erreichen manchmal von einzelnen Personen Dinge wie, könntet ihr vielleicht mal was machen zu, oder wie wäre es mit Rubrik so und so. Und das ist immer zu wenig, um zu sagen, okay, das ist unser neues Goal und deswegen haben wir gedacht, aber wenn wir sozusagen so eine Art Hörersprechstunde anbieten, da könnte all das irgendwie zur Sprache kommen und dann können wir zusammen so ein bisschen abhängen oder vielleicht auch ein Spiel spielen. Ich habe angekündigt, wenn das Goal erreicht wird, in dem ersten Twitch-Stream, wenn das Goal erreicht wird, werde ich Balatro anmachen, was mein Ende sein wird.
Ja.
Aber ich opfere sozusagen meine Sanity für unseren, für eure Podcast-Spenden. Das kann man so sagen. Genau.
Sehr gut.
So, nachdem wir jetzt angekündigt haben, wie ihr uns unterstützen könnt, damit wir noch mehr gloriosen Podcast-Quatsch machen. Was machen wir heute im Podcast? Wir machen heute den aktuellen Hype der Gaming-Szene und das ist sozusagen wirklich was, das kann man so Redaktion pitchen und das stimmt momentan auch, weil über das Spiel Blueprints wird ganz viel geredet und das machen wir heute einfach auch.
Genau, außerdem
wir haben den Vorteil sozusagen, dass wir nicht so top brandaktuell sind, das heißt, wir können auch über die Diskussion diskutieren. Meta.
Ja.
Und hat das auch was mit dem Spiel zu tun? Vielleicht.
Und ich glaube, es wird auch, und auch die Struktur dieses Podcasts.
Die Struktur.
Wird auch Meta-Blueprints angemessen.
Vielleicht.
Vielleicht. Wer weiß.
Kommt es rechtzeitig? Wir wissen es nicht.
Oder auch nicht. Und dann müsst ihr neu starten.
Ja,
dann müsst ihr. Und außerdem sprechen wir heute noch über Old Skies. Ja. Das ist ein neues Adventure-Spiel von Wadget Eye, die man so kennt für schöne Retro-Adventure-Spiele. Und die haben ein neues Spiel rausgebracht, das anders aussieht als ihre anderen Spiele. Und darüber reden wir auch nochmal.
Okay. Und Apropos, wir sind nicht ganz vorne dran, aber wir kommen immer noch mit dazu. Wir haben uns die Switch 2 angeguckt.
Stimmt, wir waren heute auf so einem Event.
Also heute ist der 25. April, der Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und da waren wir auf so einem Event.
Ja.
Und haben uns so ein Ding angeguckt. Ja. Und da reden wir auch mal drüber.
Richtig. So sieht's aus.
So sieht's aus und dann fangen wir mal an.
I give and bequeath to my grandnephew, Simon P. Jones, son of my dear niece, Mary Matthew, all of my right, title, and interest in and to the house and land which I own near Mount Holly. The above provision and bequest is contingent on my aforementioned grandnephew discovering the location of the 46th room of my 45-room estate.
Ich spreche über In die Fresse oft, oder nicht oft, aber manchmal über Konsensspiele. Also Spiele sagen, wo die ganze Gaming-Szene sagt, das ist ein gutes Spiel oder das ist ein redenswertes Spiel. Und das ist Blueprints auch, ein neues Spiel. Und ich sage das jetzt so vorsichtig, weil das Also das ist ein Spiel, über das man ganz viel reden kann und das wollen wir auch heute machen, aber das ist eigentlich auch ein Spiel, wo wir uns beide, das ist einer der wenigen Punkte vielleicht, vielleicht auch, wenn man weiß es nicht, aber sozusagen ist einer der Punkte, wo wir uns einig sind, ein Spiel, das man sehr gut, wenn man dafür anfällig ist, spielen kann, wenn man möglichst wenig darüber weiß.
Ja, es ist wirklich so ein Spiel, wo man, also wenn quasi, wenn das so eine Art von Spiel ist, die man mag und ich würde sagen, das ist sowas, wenn man Obra Dinn mag vielleicht.
Oder The Witness.
The Witness, ja, so Puzzlespiele, aber auch mit so Story und so ein bisschen Mystery und so. Dann ist das etwas.
Oder wie ist dieses Kartenspiel, wo man in der Hütte im
Inscription,
Wald.
Inscription. Ja, so Spiele, wo es auch Geheimnisse und Ebenen gibt und sowas. Wenn das etwas ist, was man toll findet, dann ist das etwas, was man wahrscheinlich toll findet oder interessant und sich anschauen könnte, sollte. Und dann ist es auch sowas, wo man denkt, wo wir dann beide denken, so, ja, dann sollte man da einfach reingehen, ohne irgendwas zu wissen, weil das ist ja total schön, einfach Dinge zu entdecken.
Ja. Und das ist tatsächlich bei dem Spiel auch relativ einfach, wenn man ein Game Pass-Abo hat zum Beispiel.
Stimmt, ja.
Weil es im Game Pass drin ist. Und
in PS Plus Dingsbums. Also es ist quasi in allen Subscription-Dingen drin.
Ja, ja. Und da muss man sagen, also so, das heißt, wir werden heute mehrfach über das Spiel reden, was auch was über das Spiel sagt, aber jetzt wollen wir erstmal nur darüber reden, ist es ein gutes Spiel.
Mhm.
So, und dann würde ich zum Beispiel sagen, es ist so ein perfektes Abo-Spiel.
Ah.
Ne? Also das kostet, glaube ich, 25 Euro oder 30 Euro oder sowas. Und es ist, also sagen die, dass Menschen darüber reden, ist total gerechtfertigt. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, wenn man es gespielt hat, kann man gut drüber sprechen.
Mhm.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob wirklich für jeden die Ausgabe gerechtfertigt ist. Aber es ist so ein perfektes Abo-Spiel.
Ja.
Das ist so wirklich sozusagen, guck da mal rein.
Mhm. Kann ich mich anschließen? Ich würde aber trotzdem, also für mich war es, also quasi das Abo wegstreichen und irgendwie so perfektes Spiel.
Wow, okay.
Ich glaube, ich bin da gerade voll auf diesem Hype-Zug drauf, Choo-Choo. Und ich liebe das. Also das ist sowas, ich liebe dieses Spiel. Und ich habe jetzt so die letzte Woche über das ganz viel gespielt und auch so regelmäßig so Momente gehabt, wo ich einfach so bis 2 Uhr morgens da saß und war so, ich muss längst im Bett sein. Ich möchte wirklich ins Bett gehen, aber ich finde das gerade so spannend. Und was, wenn ich jetzt dahin gehe und was, wenn ich das mache und das möchte ich noch ausprobieren? Ich starte nochmal neu. Oh nein, jetzt ist noch viel später.
Okay, bevor wir jetzt zu viel darüber verraten, möchte ich sozusagen noch das andere Fazit angeben. Für mich ist das ein Spiel, das hat eine sehr, sehr gute Idee. Das hat ganz viel zu sagen, sowohl auf der Metaebene als auch in dem Spiel selber. Das ist aber das Entscheidende, also für die Perfektion ist das entscheidende Stück zu sehr in sich selbst verliebt.
Oh.
Und was das alles bedeutet, das klären wir später, weil das ist sozusagen, wenn ihr auch nur halbwegs anfällig seid für dieses Ding, einfach reingehen und einfach gucken und möglichst wenig wissen, dann haben wir jetzt fast schon zu viel gesagt und deswegen lassen wir euch damit erstmal alleine, kommen wir später mal drauf zurück und reden jetzt über was völlig anderes.
I'm Thea Quinn. I'm a time traveler. The future is fragile. Things can change instantly, and you won't ever even know it. We're not like other people. Their lives can be changed or erased in a moment, but not us. We're beyond all that.
Budget Games ist ein Spieleentwickler.
Ja.
Der macht Point-and-Click, also Point-and-Click-Key-Adventures sozusagen, könnte man sagen. Und das fand ich für eine Weile total interessant, weil die immer sozusagen so den Pitch mitbrachten, ich bin ein Point-and-Click-Adventure, aber ich bin halt irgendwie sozusagen auch modern und bringe so eine surreale, schöne Geschichte mit und könnte dir gefallen. Und ich habe das zwei, dreimal sozusagen, habe ich diesen Pitch angenommen und habe mir diese Sachen angeguckt und war dann nie so da richtig von begeistert irgendwie. So, und ich weiß, das ist ein Developer, der hat einen Namen und ich weiß, dass diese Art von Spiel da auch nicht schlecht sind, apparently. Mhm. Aber mir waren die immer sozusagen so eine Spur zu verworren und so eine, ja, so, ich fand es immer so ein bisschen sozusagen zu gewollt, kompliziert. Und das war dann für mich, manchmal hat mir so Developer immer so, wenn die was rausbringen, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Und Wetted Games ist jetzt für mich so, ich weiß, was ihr macht und ich weiß, dass es mir probably nichts geben wird. Ich lasse es einfach aus.
Ha.
Und Old Skies ist genau so ein Ding. Das fand ich total lustig, weil ich habe das gesehen und war dann so, oh ja, ja gut, das wird wieder so ein Ding sein, aber nein. Dann kamst du und hast gesagt, aber Old Skies.
Was ist Old Skies? Das ist ein Spiel, auf das ich 6 Jahre lang gewartet habe.
Oh, wow.
Also ich mag die Wadget Eye, heißen die Wadget Eye Games. Und ich mag die sehr gerne. Also die sind, man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Also das ist Publisher. Und das ist eigentlich ein Mensch, Dave Gilbert aus New York, und der published andere Leute aus dieser Adventure, aus dieser quasi Retro-Adventure-Game-Szene.
Ah, da habe ich das völlig missverstanden.
Und er macht aber auch selber gelegentlich Spiele.
Okay.
Das heißt,
ich habe so halb missverstanden.
Also, ne, und einige Spiele sind quasi auch von ihm gemacht. Yeah. Und das letzte, was von ihm selber war, war Unavowed, das ich nicht gespielt habe.
Das
nicht
war
zu verwechseln mit Avowed.
Genau, Unavowed ist sozusagen eins der Spiele, was mir für den Dampfer geschickt hat. Wartet,
okay. Okay. Naja, und Old Skies ist quasi das nächste Spiel davon. Es ist ein Zeitreise-Adventure. Und das ist ja dann gleichzeitig auch, damit steht es in einer großen Tradition von Adventure-Spielen, weil denkt man natürlich an Day of the Tentacle, das Zeitreisespiel. Mhm. Und hier ist es so ein bisschen in die Richtung, aber es ist auch nicht so klassisch. Also das liegt an zwei Sachen. Erstens, die Grafik, die sieht ganz anders aus als frühere Wadget-Eye-Spiele. Die früheren Wadget-Eye-Spiele waren so sehr so blockige Pixel, ne? Also sehr so 90er, also frühe 90er Jahre Adventure. Also sowas wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis und so weiter und so fort. Ne? So diese blockigen Pixel. Und das sieht jetzt aus wie mehr so Baphomets Fluch.
Okay. Also sagen, als ob die Entwicklung, er würde einfach sozusagen so 20 Jahre hinterherkommen.
Ja, genau. Okay. Und ich finde das total witzig. Das ist so von wegen, wir machen auch diese Adventure-Spielentwicklung viele Jahre später. Und aber das Witzige ist, dass dahinter dann trotzdem derselbe Künstler steckt, der auch viele der vorigen Wadget-Eye-Spiele gemacht hat. Ben Chandler, das ist auch so eine Koryphäe aus dieser ganzen Adventure-Spiel-Community. Ich finde das total spannend, weil es ist wirklich so eine kleine
Autorenzirkel.
Komische, so ein Autorenzirkel, die vor
ein
sich
Autorenkoven.
Die einfach vor sich hin so alte Adventure-Spiele machen, in so einem alten Stil für Leute, die das toll finden und wahrscheinlich nicht für so viele andere Menschen. Und Old Skies, und da bin ich tatsächlich so, wäre ich gespannt, ob dir das gefallen würde. Es ist nicht so verworren. Es ist tatsächlich eines der unverworrensten Adventure-Spiele, die ich gespielt habe seit langer, langer Zeit.
Ja.
Es hat super wenige Inventarrätsel. Es hat kaum irgendwie Bildschirm absuchen, pixelmäßig nach Gegenständen. Und die einzelnen, ja, und so strukturmäßig ist das so in Kapitel geteilt. Aber worum geht's? Also es geht.
Aber ist es eine Visual Novel dann?
Nein, ist schon Adventure. Aber schon so ein gestreamlinedes Adventure. Ja, also es ist irgendwie ganz, ganz spannend. Okay, worum geht's? Es geht um, es hat so eine super coole Science-Fiction-Geschichte. Es geht um die Zukunft. Und in der Zukunft wurden Zeitreisen entdeckt. Und es gibt eine Organisation /Firma, ein Konzern, der Zeitreisen kontrolliert und dafür und darauf achtet, dass man in der Vergangenheit keinen Schabernack anstellt. Und das wird kontrolliert durch Zeitreiseagenten und man spielt so eine Agentin, Fia Quinn. Und ein Teil dieser Firma ist, dass sie ein Business haben, wo sie wohlhabende Menschen in die Vergangenheit bringen, die dort irgendwas machen wollen.
Mhm. Also jetzt sowas wie Tiere jagen, die ausgestorben sind, oder sowas wie mit Kleopatra?
Maybe. Also alles davon. Das erste, was passiert, also die erste Mission ist, genau, das ist auch sowas, das Spiel ist, hat so echt so Episoden, also so einzelne Episoden, einzelne Zeitreisen. Das erste ist zum Beispiel, da kommt ein alter Professor, der irgendwie die Langlebigkeit, das Langlebigkeitsmedikament erfunden hat, und der ist so, ich möchte noch einmal zurück in meine alten Unitage. Und noch einmal irgendwie in meinem Lieblingsdiner von damals einen Burger verdrücken und einfach im New York der, ich glaube, der irgendwie der frühen 2000er rumhängen.
Ja.
Und dann bringt man ihn zurück und dann stellt man fest, der ist da, um was ganz anderes zu machen. Der ist da, weil er irgendwie seine Ex-Freundin oder ja verstorbene Freundin retten möchte, okay, vor dem sicheren Tod.
Ja.
Und dann versucht man, diesen Leuten zu helfen. Später gibt es zum Beispiel eine Episode, da geht es darum.
Achso, man hilft ihnen, aber man versucht nicht, ihn abzuhalten?
Nee, man kann ihnen helfen, weil, und das ist nämlich quasi der Witz an der Sache, man hat eine Enzyklopädie immer dabei, die man abrufen kann, wo man die Namen eingeben kann von den Leuten, um die es geht. Und dann steht da ihr Timeline-Rating. Und du hast quasi, jeder Mensch hat so ein Timeline-Rating und alles, was unter Medium ist, ist egal. Mit denen kann man so, ja, wenn der stirbt, keine Ahnung.
Oder wenn er nicht stirbt,
es spielt überhaupt keine Rolle. Okay. Die ist so unwichtig für die Weltgeschichte.
Das finde ich ein sehr erfrischendes Konzept, weil das sozusagen mal eine neue Idee ist hinter diesem Schmetterlingseffekt. Mhm, ne? Du bindest dir die Schuhe einmal falsch rum zu, zack, Weltkrieg.
Ja.
Sondern so dieses so, ja, es gibt, also ne, going bad, killing Hitler Baby, so, it's an option, aber bei vielen Leuten ist auch einfach egal.
Ja, genau. Ja. Und es ist ganz lustig, und es gibt auch tatsächlich so Puzzle, die dann so mit Zeitreise-Logik gelöst werden müssen, und aber dann tatsächlich nicht so Day of the Tentacle-mäßig, dass man Gegenstände durch die Zeit schickt und sich dann Sachen verändert. Also es ist nicht so verspult, sondern es ist echt so in Episoden. Und in diesen Episoden besucht man immer so unterschiedliche Momente in der Geschichte von New York. Also zum Beispiel in der ersten ist man Anfang der 2000er und in der zweiten reist man so in so die Gangs of New York Zeit, so 18 irgendwas, um einen Boxer kennenzulernen und dann später sein Leben zu retten.
Heißt das Spiel hat auch sozusagen so eine begrenzte Anzahl von Schauplätzen und die sieht man im Wandel der Zeiten?
Ja.
Also die Kneipe.
Genau, im Prinzip.
Ah, okay.
Ja, und das ist auch ganz witzig, weil es ist dann auch so ein kleines bisschen ein Liebesbrief an New York. Also weil Dave Gilbert kommt aus New York und dann ist er so New York, wie New York in den Anfang der 2000er war oder wie New York in dem 19. Jahrhundert war. Mhm. Es gibt eine Episode, die habe ich aber nicht gesehen, die habe ich noch nicht gespielt. Die spielt am 11. September.
Oha.
Ja. Er war da auch in der Stadt.
Wo. Also ich muss sagen, es klingt jetzt, als ob das so ein Ding wäre, das mir gefallen könnte.
Es ist cool. Was ich überraschend fand war, und das ist so, das, wo ich dann zugebe, so, da habe ich vielleicht nicht genug gespielt. Also es ist quasi so ein Episodenspiel.
Ja.
Und diese Episoden kann man so wegsnacken, ja, so an einem Abend eine Episode spielen. Und das hat mich aber zuerst ein bisschen verwirrt, weil ich dachte so, okay, jetzt ist so eine kleine, also wie nur so Kurzgeschichte, die man spielt. Und dann war ich so, okay, das ist ganz nett, aber wo ist jetzt die große Story? Weil das ist jetzt eine kleine Geschichte, die ich erlebt habe. Wo ist jetzt irgendwie was passiert? Und das ist aber so, dass sich das wohl tatsächlich langsam entspinnt. Also dann geht es dann so ein bisschen um die Frage, also diese Agentin 4, das ist ja immer so, die verändern die Welt, die verändern die Geschichte, aber sie selber bleiben immer gleich und sie selber sind so ein bisschen außerhalb der Zeit und haben dann so keine Connection zu den Menschen. Und ich glaube, darum geht es dann, dass sie dann lernen, so, ey, ich finde das alles nicht so geil mit diesen Zeitreisen.
Aber das ist quasi wie früher Fernsehserien waren. Also jede Staffel ist, jede Folge ist in sich total abgeschlossen.
Ja.
Und es gibt nur so im Hintergrund so eine Geschichte, die ein bisschen. Ah, okay,
Also fand ich richtig erfrischend und interessant und diese Grafik irgendwie auch, auch mal was anderes. Also ja.
Okay.
Ich glaube, das war, also für mich hat sich das Warten gelohnt. Ich habe mich drüber gefreut.
Das Old Skies, okay.
Old Skies.
Wie, für welche Plattform, wie viel?
Gibt's im Moment für Steam.
Ja.
Kostet, muss ich kurz nachschauen, wie viel das kostet. Und es gibt, soll auch ganz bald für die Switch kommen. Aber da gab es irgendein Problem und deswegen ist es nicht rausgekommen. Und es kostet 18 Euro oder so.
Und deswegen kommt es für die Switch 2, über die wir heute auch noch reden werden. Aber, also das habe ich mir jetzt ausgedacht, ich weiß nicht, ob es für die Switch 2 kommt. Aber vorher reden wir über was ganz anderes. Mhm.
I give and bequeath to my grandnephew, Simon P. Jones, son of my dear niece, Mary Matthew, all of my right, title, and interest in and to the house and land which I own near Mount Holly. The above provision and bequest is contingent on my aforementioned grandnephew discovering the location of the 46th room of my 45-room estate.
Blueprints, ein Spiel, über das ganz viel geredet wird und das man am besten spielt, indem man es einfach anfängt zu spielen. Mhm. Und wenn ihr dazu gehört, dann ist jetzt die Stelle, wo ihr skippen könnt, zum nächsten Kapitel. Da sprechen wir über die Switch 2. Aber wenn ihr nicht dazu gehört dann und vielleicht wissen wollt, ja, gut und schön, alle reden drüber, aber ich möchte schon gerne wissen, also welche Art von Spiel ist das denn eigentlich? Also was spiele ich denn da? Wie sieht denn das aus? Dann sind wir jetzt hier, um euch so ein bisschen mitzunehmen. Mhm, und ich möchte tatsächlich am Anfang anfangen, weil ich den total interessant für mich war. Der Anfang ist, also man hört, also das ist sozusagen eine der ganz wenigen Stellen, wo gesprochen wird. Das ist der Anfang halt, also ein Onkel vererbt einem ein riesiges Haus und sagt, es gibt 45 Räume, finde den 46. Raum, erst dann darfst du das Erbe antreten. Fein. Und dann steht man, also dann geht das Spiel los, es kommt so aus dem Schwarz, man steht vor so einem Brunnen, vor so einem riesigen Haus. Und das ist, ich fand das ganz lustig, weil ich war so, es ist dieses, sieht wie mit Buntstiften koloriert, aber wie Comic aus, aber ist auch 3D. Ich mag diesen Look total voll. Und ich war sofort so, ich kenne diesen Look und ich mag diesen Look. Und es ist mir überhaupt nicht klar gewesen, woher, bis mir irgendwann aufgefallen ist, es sieht auf eine abstrakte Art und Weise aus wie Gun Home.
Ja.
Dieses super, sozusagen, also eine der ersten Walking Experiences.
Ja.
Und das wiederum sieht aber so aus, das ist eine Eigenart von Unity. Also anscheinend ist dieser Grafikstil es gibt so verschiedene Game Engines und Unity ist eine, die mittlerweile so ein bisschen in Verruf geraten ist, aber sozusagen die macht das anscheinend, dass es so aussehen kann. Und Tonda Ross, der Mann hinter diesem Projekt, hat auch erzählt, er hat angefangen mit Assets runtergeladen und so und später hat er alles von Hand nachgemalt. Aber ich glaube, der Stil kommt tatsächlich sozusagen aus der Engine, ist ja ein bisschen festgelegt.
Das ist witzig, der hat ja irgendwie 8 Jahre lang dran gearbeitet.
2016, 9 Jahre.
9 Jahre.
2016 ist das erste Mal, hat er dieses Spiel sozusagen.
Und der selber ist jemand, der aus der Werbung kommt eigentlich.
Ein Filmregisseur. Also Filmregisseur. Ein Filmregisseur, der hat Filme gemacht und dann hat er tatsächlich auch genau lange für Werbung auch gearbeitet und hat auch ein kleines Studio und hat aber jetzt auch dieses Game Studio Dogobomb, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist er das alleine? Sind es auch noch andere Leute? So ist schlecht rauszufinden. Aber die Webseite sieht doch aus wie in den 90ern.
Also in den Credits waren durchaus noch ein paar andere Leute.
Ja, aber das sind, glaube ich, ganz viele Freelancer. Also
wirklich das kann
festes,
sein, ja.
Festes
ja.
Team. Anyways. So, man steht also vor diesem Haus. Und dann geht man rein in das Haus. Und dann steht man in der Eingangshalle. Sieht auch so schön aus, Uhr tickt und so weiter. Und dann sind da 3 Türen. Und dann macht man eine Tür auf.
Und man würde erwarten, dass es wie in Gone Home ist, dass man dann, weiß nicht, in den Flur kommt oder sowas oder irgendwie in ein Vorzimmer oder was auch immer. Aber stattdessen öffnet sich dann ja, wie so eine Art Kartenzieh-Mechanik-Dings. Man sieht einfach so 3 Räume, also 3 Blaupausen von Räumen.
Quadratisch.
Quadratisch. Und da haben wir die Blueprints, die Blaupausen. Und man kann auswählen, in welchen Raum, also welchen Raum man dann als nächstes platziert. Und das kann zum Beispiel ein Korridor sein, der weiter nach Norden führt. Es könnte aber auch, weiß ich nicht, das Billardzimmer sein, das eine, wo man sieht, aha, das ist ein Billardtisch und quasi dann gibt es eine Tür, die nach links führt. Oder es könnte vielleicht einfach
eine Viererkreuzung sein.
Eine Viererkreuzung oder einfach ein Klo.
Oder eine Sackgasse.
Eine Sackgasse, ein Klo. Ein Klo, wo man einfach nicht weiter kann.
Genau. Und dann stellt sich raus, es gibt einen Grundriss, ne, den Blueprint. Also Blueprints, das Spiel heißt schon wie Blauer Prinz, aber geht halt um Grundriss. Und der ist sozusagen, also es gibt ein 5x9 Felder großes Raster. Die Eingangshalle, der man kommt, ist halt sozusagen unten, also ne, ist 5er-Reihe und dann nach oben 9 Ebenen gestackt. Und in der Mitte ist die Eingangshalle und dann sieht man schon, okay, oben in der Mitte ist auch irgendwas. Und das Spiel sagt schon, man muss den 46. Raum erreichen. Man sieht auf diesem Grundriss, sieht man dann, 45 Räume, okay, anscheinend passiert da oben was und dann mal gucken. Und dann geht es halt so los, dass man eben diese Räume aneinander baut. Ne? Die haben halt, man baut hinter der Tür, baut man einen Raum, der hat dann Ausgänge, dann baut man den nächsten Raum und so weiter und so fort. Und dann geht es sehr schnell los, dass das Spiel dir klar macht, so einfach ist es nicht, boy.
Nee.
Es gibt Ressourcen. Und davon gibt es viele.
Es ist nämlich ein Roguelike.
Das ist ein Roguelike.
Wo es um Ressourcen geht. Also da ist es dann fast wie so ein Slay the Spire oder sowas, wo man sich dann irgendwie so durch einen Dungeon arbeitet.
Es ist tatsächlich ein Kartenspiel. Also ich hab ein Interview mit Tanner Roche gelesen und er meinte auch, er hat ja 2016, da gab es ja kein Slay the Spire. Man hat dieses Spiel lange entwickelt und er war sozusagen schon sehr weit in seinem Spiel und hat dann Slay the Spire sich angeguckt und war so, fuck, die machen das, was ich mache, aber viel besser. Krass.
Aber wie geil. Okay, naja, ja genau. Und dann gibt es halt Räume, wo man dann merkt, okay, du gehst in einen Raum und dann du gehst zur Tür und die Tür ist abgeschlossen. Ja. Scheiße, ich brauche einen Schlüssel. Und die Schlüssel sind begrenzte Ressourcen, die man in anderen Räumen findet. Und wenn dann kannst du einen Schlüssel benutzen, um die Tür aufzumachen. Oder du ziehst einen Raum und dann sieht man, oh, wow.
Es ist der Security-Raum.
Es ist der Security-Raum. Wie cool, es gibt einen Security-Raum. Aber das braucht leider einen Diamanten. Es braucht einen Edelstein, den ich ausgeben muss, um diesen Raum platzieren zu dürfen. Auch diese Ressourcen muss ich sammeln.
Und dann fällt einem auf, Mensch, da als ich angefangen habe zu spielen, oben in der Ecke steht eine 50.
Mm-hmm.
50 Schritte hat man und einmal einen Raum betreten ist ein Schritt. Da denkt man so, ja, 45 Räume, 50 Schritte, passt.
Mm-hmm.
Naja, das Layout des Hauses weiß man ja nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Anfang die Eingangshalle hat, also geradeaus, links, rechts, drei Türen und dann weiß ich ja nicht, wie weit komme ich. Dann kann es halt sein, also ich gehe zum Beispiel grundsätzlich immer erstmal links und baue dort. Und dann kann es sein, irgendwann habe ich nur noch Sackgassen zugebaut. Mhm. Muss ich also zurücklaufen, kostet Schritte. So, und wenn die vorbei sind, dann ist es ein Roguelike, aber man stirbt nicht, sondern der Tag endet. Mhm. Call it a day nennt das Spiel. Und der endet halt zum Beispiel, wenn man sich verbaut hat, also wenn man gar nicht mehr weiterkommt, dann kann man den selbst beenden. Oder halt, wenn die 50 Schritte alle sind. Man kann aber Obst finden, das macht Schritte dazu. Und es gibt zum Beispiel eine Küche, da kann man Dinge kaufen. Es gibt also auch Geld als Ressource und auch das kann man finden.
Richtig. Und es gibt durch einige Methoden gibt es auch Upgrades, die man holen kann. Mit denen man sein Spiel nochmal verbessern kann.
Genau, also sagen diese Ressourcen, da gibt es dann Dinge, die man machen kann, dass man von Anfang an mehr hat oder dass man mehr kriegt, wenn man welche kriegt. Und die Räume lassen sich auch upgraden. Also eine weitere Ressource, die sehr knapp ist, sind Disketten, die man findet. Und damit kann man die Räume upgraden. Und ich würde es auch als so eine Art Ressource bezeichnen. Es gibt Gegenstände in dem Haus, die wiederum Dinge möglich machen. Also zum Beispiel, wenn du eine Schaufel findest, dann kannst du, wenn du grüne Räume sind Gewächshaus, Garten, irgendwie sowas, wenn da so Erdhaufen sind, kannst du die aufbuddeln.
Ja, da gibt es dann weitere Ressourcen. Was ich total interessant finde ist, also man würde dann vielleicht auch denken so, boah, das ist ja dann total doof, wenn man irgendwie, dann verliert man diese ganzen Ressourcen, wenn man neu startet, das ist ja, das nervt ja total. Tatsächlich, also man verliert diese Ressourcen, man verliert auch diese Gegenstände, die man gesammelt hat. Was bleibt, ist aber so ein bisschen das Wissen. Also es gibt so gelegentlich Dinge, die man rausfindet, die dir dann im weiteren Spielverlauf helfen oder auch zum Teil Dinge, die man freischaltet, die dann auch offen bleiben zum Beispiel.
Und man lernt, also ich möchte jetzt ein Beispiel, also ein kleiner Spoiler und das ist auch was, das passiert relativ am Anfang, aber wenn ihr es gar nicht wissen wollt, jetzt sozusagen zum nächsten Kapitel skippen. Kleiner Spoiler ist, ich habe den Security-Raum gerade schon erwähnt. Es gibt Türen, die sind verschlossen und es gibt Sicherheitstüren mit einer Keycard.
Mhm.
Und diese Keycard kann man finden. Man kann aber auch im Sicherheitsraum für diese Keycard-Türen zwei Dinge einstellen. Nämlich einerseits, wie oft die vorkommen sollen während eines Runs und andererseits, was passieren soll, wenn dieses Keycard-System den Strom verliert. Sollen die dann standardmäßig zu sein oder standardmäßig auf?
Mhm.
Plot-Twist, es gibt ich weiß gar nicht, wie der Raum heißt, so einen Sicherungskasten.
Mhm.
Das ist eine Sackgasse, also eigentlich ungünstig, wenn man es sieht, aber da ist ein Sicherungskasten drin. Und da kann man das Keycard-System ausschalten.
Ja, und wenn man die Tür aufmacht und da reingeht, dann sagt der Protagonist, ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben.
Ja.
Sorry.
Es gibt ja so ne, dieses Kombinationsding, da gibt das Spiel einem auch Anlass, sich mega clever vorzukommen manchmal.
Mhm.
Und da war ich so, aha, normalerweise würde ich sagen, die Häufigkeit der Türen setze ich auf gering, weil damit die wenig vorkommen. Aber wenn ich einen Sicherungskasten habe und in dem Sicherungsraum darauf geschaltet habe, dass die offen sind, wenn der Strom aus ist, und dann habe ich den Strom ausgeschaltet, dann will ich natürlich, dass die sehr häufig vorkommen, weil ich komme ja immer durch.
Ja, oder wenn du die Keykarte gefunden hast,
dann
ist
ja
auch geil,
wenn
das ganz, ganz häufig ist. Das hat so lange gedauert, bis das bei mir connected hat. Ich habe mich auch so genial gefühlt, so aha!
Ja, genau. Und, ja. Und noch so ein kleiner Backtrack, das fand ich auch sozusagen schön in dem Spiel, dieses, das ist ein Roguelike und du verlierst diese Sachen, das ist wirklich sehr charmant verpackt, weil dieses Testament, da sagt der Onkel so, Simon, so heißt der Hauptcharakter, du bist ein total cleverer Junge und pass auf, das ist, wir haben früher immer zusammen Rätsel gemacht und das ist jetzt sozusagen, ich mache das nicht, um dich zu triezen, aber folgende Bedingung, du hast immer, ne, du kannst gucken, aber was du an einem Tag schaffst, schaffst du und du darfst aber nichts mitnehmen. Du darfst nichts reinbringen und du darfst nichts mitnehmen. Und das ist das Rätsel. Und wenn du erschöpft bist, dann machst du Pause und fängst am nächsten Tag quasi wieder von vorne an. Und auch, dass man diese Räume legt, ist es halt so eine Art magisches Schloss. Es wird nicht genau erklärt, wie das funktioniert, aber das ist sozusagen in der Spielwelt auch so.
Ja, und ich glaube, also für mich hat dieses ganze Räume legen und so, das hat mir total Spaß gemacht. Also das ist einfach eine coole Idee, dass man da irgendwie dieses Haus baut. Ich finde es auch total charmant, dass wenn man einen Run beendet, dann sagt dir das immer, also dann zeigt dir das nochmal die Blaupause an und sagt dir, was hast du da eigentlich gebaut? Und ne, wenn man irgendwie was ganz, ganz Kleines gebaut hat, dann sagt es dir so, ja, es ist halt irgendwie die kleine Hütte oder sowas. Und wenn du, weiß nicht, einen anderen riesige Villa gebaut hast, dann ist es irgendwie das rote Anwesen oder was auch immer, ne, wenn da viele Räume sind.
Apropos Rot, es sind sozusagen, die Räume können noch verschiedene Farben haben und das steht für Dinge, die in der Regel da passieren. Ne? Also lila Räume sind Schlafzimmer, die auf die eine oder andere Art und Weise dafür sorgen, dass du Schritte dazu bekommst. Rote Räume sind böse Räume, könnte man sagen. Also die machen immer irgendwas Doofes.
Genau. Ja. Und dann die eine Sache, die auch noch ganz, ganz wichtig ist, du hast ja schon von Rätseln gesprochen. Und das ist quasi so das andere, was da drin passiert, weil es ist nicht nur so, dass man quasi einfach nur so Roguelike-mäßig Räume ziehen soll, Ressourcen sammeln muss und irgendwie ganz nach oben bauen muss, sondern um das Spiel letztendlich zu schaffen, muss man Rätsel lösen. Genau. Und quasi dieses ganze Anwesen, jeder Raum oder fast jeder Raum ist irgendwie verknüpft mit irgendeinem Rätsel. Zum Beispiel findet man, also auch Mini-Spoiler, der Security-Raum haben wir schon erwähnt, man findet da einen Rechner, man macht den Rechner an und dann kann man sich da irgendwo einloggen, aber es gibt kein Passwort. Also man weiß nicht, was das Passwort ist. Und dann kann man halt das Haus absuchen danach, wie dieses Passwort ist.
Da muss man einen Gegenstand finden, auch eine Ressource. Der Gegenstand kann einem dabei helfen, das Passwort rauszufinden.
Ja.
Oder es auch wieder in verschiedenen Räumen.
Genau. Oder es gibt so kleinere Mini-Rätsel. Zum Beispiel gibt es so ein Parlor-Room, so ein, weiß nicht, so ein Raucherzimmer, so ein Rumhängen, Wohnzimmer. Und da ist dann so ein Logikrätsel mit so drei Boxen und auf jeder Box. Also ne, das ist dieses Ding von wegen, jemand lügt, jemand sagt immer die Wahrheit und so. Da gibt es Regeln und dann steht irgendwie eine Box, in mir sind die Edelsteine drin und sagt die Box links von mir lügt und die andere Box sagt, beide Boxen sind
genau, Lüger. Man weiß halt, eine lügt auf jeden Fall.
Genau, und man weiß, eine lügt auf jeden Fall, eine sagt immer die Wahrheit und man muss dann irgendwie knobeln, welche Box ist denn jetzt der Schatz? Und
man darf halt nur eine aufbauen.
Ja.
So. Und also die Rätsel lassen sich unterteilen mit ein Raum hat ein Rätsel für dich. Die gibt's auch so, es gibt auch Räume, die sind quasi Rätsel. Und das andere ist, das ist ein Rätsel des Spiels und da musst du dann sozusagen über Räume hinweg reden. Und ich würde jetzt noch eine Sache sagen wollen und dies aber sozusagen mindestens ein mittelschwerer Spoiler.
Aha.
Da also bitte, ne, wieder bis zum nächsten Kapitel, skippen, wenn ihr es nicht wissen wollt. Und das ist, es gibt halt diese 45 Räume und das ist sozusagen ein guter Teil des Spiels. Und dann stellt sich halt raus, Spoiler, es gibt noch viel mehr. Und das war für mich ein sehr lustiger Moment, den ich mit dir teilen möchte, weil ich irgendwann, ne, wenn du einen Tag neu anfängst, ist die Eingangsszene ja immer von diesem Teich, also von diesem Rondell vor dem Haus in diese Eingangshalle rein. Ne, und dann ist so die natürliche Bewegung, ist diese Bewegung, diese Kamerafahrt mal fortzusetzen in die Türen. Und man dachte so, was passiert eigentlich, wenn ich mich umdrehe und rausgehe? Und dann stellt man fest, aha. So, dann kann man halt da draußen ein bisschen rumlaufen und Dinge entdecken und dann stellt sich raus, okay, es gibt diese 45 Räume, aber apparently gibt es noch viel mehr.
Das ist das allererste, was ich gemacht habe, mich sofort umzudrehen und rauszugehen.
Nee, ich war ausnahmsweise mal bereit, mich einfach auf das Spiel einzulassen.
Ja, das ist tatsächlich cool, also weil das so an so vielen Stellen dann so Momente gibt, wo man merkt, das steckt voller Geheimnisse. Also es gibt ein draußen, man kann sich umdrehen, rausgehen. Und dann gibt es da Dinge und dann gibt es anderswo Dinge und dann kann man Dinge freischalten, die mit Dingen zusammenhängen. Und ich muss hier kurz so Theater, Podcast-Theater machen. Okay. Ich mache meine Tasche auf, das ist meine Notiz. und ich reiche dir das mal kurz. Ja. Und ich habe das komplett zugekritzelt in den nächsten Seiten, ja, mit Zeichnungen, Notizen. Ich habe so To-Do-Listen angelegt. Ja. Irgendwann habe ich angefangen, die Blaupause des ganzen Anwesens aufzuzeichnen, ja, um dort was zu lösen. Ich habe angefangen aufzuschreiben, in welchen Räumen Schachfiguren stehen. Ich weiß aber nicht, warum ich das wissen möchte. Ja. Nur, dass ich es wissen möchte. Und solche Sachen gemacht. Ja. Und ich sitze da.
Das Notizbuch ist fantastisch. Das ist der Typ so eines irren Archäologen. Ja. Indiana Jones sitzt über diesem Notizbuch und fragt sich, what the fuck happened here? Ja, so, und das führt uns aber zu einem weiteren Bereich des Spiels. Über den reden wir später. Jetzt machen wir es mal eine kurze Pause, weil es ist, wie gesagt, vielleicht reicht das jetzt. Also, ja, da gucke ich mal an, aber nachher müssen wir noch mal über was anderes reden. Jetzt reden wir darüber, dass wir die Switch 2 angeguckt haben.
Ja, das war total interessant. Nintendo macht jetzt so, solche Events, wo man sich die Switch 2 in freier Wildbahn anschauen kann. Jetzt war so eins in Berlin und dann konnte man da hingehen. Und ich dachte zuerst, das wäre so ein reines Presse-Event.
Das stimmt aber gar nicht.
Nee, da waren auch so Influencerinnen, Influencer da und auch einfach Leute, die.
Und man konnte sich, hat mir das Presseteam erzählt, man konnte sich sozusagen auch als Nintendo-Account-Inhaber sozusagen quasi bewerben, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay. Also da waren auch einfach Leute.
Das finde ich eigentlich total
eigentlich
schön.
Eigentlich ist es nice.
Eigentlich ist es voll gut. Ja. Das ist so, ja, wir bringen dieses teure Ding auf den Markt. Ja. Komm vorbei und guck dir das an. Ja. So, ist doch schön.
Ja, also, okay. Also ich bin jetzt übrigens in einer sehr interessanten Position, ne, weil wir auch seit Jahren darüber reden, ne, also dass man sich in den Hype-Cyclen der Gaming-Industrie beteiligt, wenn man so eine Dinge und so weiter und so fort. Ich fand es aber, will man sagen, relativ unaufgeregt eigentlich.
Ja.
Also natürlich haben die gesagt, hier, das ist die beste Konsole, die wir jemals und so weiter und so fort. Aber genau, wir waren da und haben uns das angeguckt. Und die Switch 2 ist eine Switch.
Ist eine Switch. Es ist wirklich so. Es ist. Wobei, so ein paar Sachen fand ich echt interessant. Also ansonsten, du hast recht, es ist einfach eine Switch. Es ist wie wenn man sich ein Upgrade für eine Switch vorstellt.
Ja.
Ich habe zum Beispiel. Oder haben wir beide gemacht? Wir haben das neue Zelda, das alte Zelda, das alte Zelda angeschaut.
Ja.
Und das ist dann.
Es ist halt Zelda.
Es ist Zelda und es ist hübscher, so ein bisschen.
Genau, denn mein Verdacht ist ja sozusagen, dass wenn du das spielst, dann denkst du so, ja, ist halt Zelda. Und vielleicht ist es so, wenn du dann zurückgehst auf die alten Konsolen, dass du denkst so, ach Mensch,
ja,
das sah ja schon mal schöner aus.
Sah schon mal schöner aus, die Ladezeit und so. Ja, also genau, es ist so, es ist voll schön. So, ist ja, und ich mochte wirklich den Bildschirm vom Handheld-Dingsbums. Also wenn man es mit dem Handheld spielt, ist es so, wow, das sind wirklich schöne Farben und es sieht schön aus.
Genau, beim Bildschirm sozusagen, ne, also ich bin ja, das Bild sieht gut aus. Ich bin halt sozusagen von den theoretischen Daten so, warum ist das kein OLED-Display? So,
keine Ahnung,
und was ich, also zur Erklärung, die Switch hat original ein LCD-Display, ist das, glaube ich, ein LED-Display, sozusagen, und dann gab es ein Upgrade von der Switch, das ist mit einem OLED, das ist halt einfach kräftigere Farben, ein bisschen feinere sozusagen Textur. Und jetzt ist es aber wieder die andere Technologie. Und du meintest sozusagen, das ist ganz normal, das ist bei der Switch auch so, aber mir ist das Größenverhältnis ist ein bisschen anders, der Bildschirm ist ein bisschen größer. Mir ist der Rand total aufgefallen. Also sozusagen du kannst ja die Switch jetzt immer noch, du kannst links und rechts die Controller abmachen und dann hast du in der Bildschirm, sagen, der hat für mich so einen relativ großen schwarzen Rand. Man hat dich ein bisschen irritiert. Ich weiß gar nicht, warum. Und der lässt sich vielleicht in Millimetern, ist das gar nicht so viel, aber irgendwie fand ich es komisch.
Okay, aber die Switch hat genau, auch sowas.
Naja. Was ich hatte auch sowas, aber es wirkte irgendwie organischer. Okay. I don't know. Und dann war ja, alle haben ja gesagt, nee, also die Knubbel sind größer.
I don't know.
Mein Körper hat mir kein Feedback gegeben. Also ist bestimmt so.
Ja.
So, ich hab
sie ist ein bisschen schwerer, die Controller sind ein bisschen größer, aber es fühlt sich alles so an, so einen richtig krassen Unterschied habe ich nicht gemerkt. Was mich überrascht hat, war, wir konnten das neue Metroid ausprobieren.
Das ist nicht neu. Ach so, doch. Du meinst das letzte.
Ja, ja.
Genau, das ist nicht neu für die Switch 2, sondern das ist das Metroid, was es jetzt gibt.
Nein, das ist doch das neue, das ganz neue Metroid, das rauskommen soll.
Wirklich?
Ja, ja. Das ist jetzt kein.
Ich bin überrascht.
Ja.
Okay, ich sag da, dann erzähl mal, ich muss gleich was dazu sagen.
Okay. Also neues Metroid, das ist so ein Metroid Prime, also so ein Ego-Shooter-Metroid. Ich war erstens überrascht davon, dass da laufen so Soldaten rum, die werden abgeschossen und es gibt Aliens, es wirkt alles so ein bisschen nach Halo. Mhm. Und das Erstaunliche ist, dass man das Spiel steuern kann mit einer Maus und die Maus ist aber der Switch-Controller, den man quer hinstellt und dann über ein Mauspad oder sowas bewegen kann. Und dann steuert man quasi, hat man einen Switch-Controller links in der Hand, um sich damit zu bewegen mit einem Stick und dann guckt und schießt man halt mit dem rechten Stick, den man dann wie eine Maus benutzt. Und das fand ich faszinierend und ich war zuerst total skeptisch, dass das funktioniert und dann hat es aber erstaunlich gut funktioniert und sich auch echt gut angefühlt, bis auf so ein paar kleinere Ausnahmen, wo man dann Seitenknöpfe drücken musste und ich dauernd verwirrt war, welchen Knopf ich jetzt drücken muss oder vielleicht ist es so eine Gewöhnungssache. Mhm. Aber es hat total gut funktioniert und was auch cool ist, wenn man den Controller dann flippt, quasi von der Maus zurück in so eine Controller-Position, dann ändert das Spiel nahtlos die Steuerung und du kannst das einfach weiterspielen wie mit einem Controller. Das heißt, ich habe das mit einem Controller gespielt, also quasi so controllermäßig gespielt, wenn ich erkundet habe und dann kam ein Gegner, ich habe zur Maus geflippt, um dann besser zielen und schießen zu können.
Ich noch kurz sagen, meine Verwirrung stand daher, das ist kein Switch 2 Spiel, sondern es erscheint für die Switch und es gibt eine optimierte Version. Es ist sozusagen aber kein reiner Switch. Okay, daher kam meine Verwirrung, das gab es noch nicht. Genau, dieses Maus-Ding, das hat erstaunlich gut funktioniert. Mhm. Also da muss man, man muss jetzt auch dazu sagen, das war ein Launch-Event. Das heißt, die schaffen natürlich die maximal guten Bedingungen und das Spiel hat man gespielt auf so einer sehr großen schwarzen Matte. Das war wie so ein Maus, ich habe auch so ein Gel-Mauspad. Das ist also so ein bisschen flexibel so. Mal gucken, ob das, wie das auf anderen Oberflächen ist und so weiter und
so fort. Das habe ich mich auch gefragt. So hinwegen, wie ist das denn
auf dem Schreibtisch?
Oder man spielt das ja dann meistens auf einer Couch, würde ich sagen, wenn man das irgendwie dockt spielt. Ja. Und dann, wo bewege ich denn dann die Maus? Ich habe doch kein Mauspad und Schreibtisch von meinem Schreibtisch. Ja, genau,
macht man es wirklich so. Also ich fand, das Konzept war sozusagen überraschend gut. Und was ich am besten fand, ist, ich war total überrascht davon, wie diese halbe Controller aber mit Maus-Funktionalität, weil das ist ja so ein Twitter, so ein Bastard eigentlich, sozusagen. Du steuerst die Figur mit dem Analogstick und dann hast du die Maus für die Kamera. Und das war für mich so ein bisschen wie geil. Das ist the best of both worlds, ne? Ich mag die Maus-Kamera-Steuerung. Da bin ich sehr viel genauer mit als mit einer Stick-Steuerung für die Kamera. Aber für die Bewegung mag ich den Analogstick sehr viel mehr als WASD. Und diese Kombination hat total gut, also in so einer Nintendo-artigen, natürlich ist das eine voll gute Idee. Mhm. Das Konzept dieser Joy-Con als Maus war dann wieder so, I don't know. Also weil das einerseits ist, also dein Daumen liegt halt auf diesen vier Buttons, hast du glaube ich auch gerade gesagt. So, und ich bin halt immer auf diesen Samus verwandelt sich in den Ball-Button gekommen. Und das ist so, sozusagen das Level, was man da spielen konnte, das endete mit so einem Bosskampf, der sehr relativ hektisch war. Und dafür ist das nicht gemacht, weil das ist halt so, ich weiß nicht, meine Hände sind eigentlich gar nicht so groß, aber ich habe das Gefühl zu sagen, da hätte ich gerne eine richtige Maus gehabt, die man richtig in der Hand hat. Und so war das so ein bisschen, ich musste so wie so eine Streichholzschachtel hin und her schieben. Das war so ein bisschen anstrengend.
Ja, ich glaube, für große Hände ist das schlimm.
Und ich war dann froh, dass es vorbei war. Ich bin jetzt total gespannt, ob dieses Konzept aber angenommen wird und ob es dann entweder sozusagen so, keine Ahnung, irgendwie 3D-Druckleute bauen so ein Ding, wo du diesen Joy-Con reinmachen kannst und hast du so ein Maus-Ding. Aha. Oder es gibt so einen Third-Party-Anbieter, der bringt wirklich ein Gerät raus, das diese Funktionalität aber eine Maus ist. Oder vielleicht sogar gibt es am PC sozusagen so ein Joy-Con-Ding, was du in der linken Hand hast für deinen Stick, was WASD ersetzt. Also ich finde die Idee, diese beiden Eingabedinger zu kombinieren, finde ich total clever.
Ja.
Mit der konkreten Umsetzung der Hardware, ich glaube, das ist mega gut, dass du jetzt endlich, keine Ahnung, irgendwie Civilization irgendwie spielen kannst, also so ruhiges Turn-Based, so da finde ich es, glaube ich, super für die Action. I don't know.
Ja, ich weiß nicht, ich war überrascht davon, wie gut das funktioniert hat eigentlich. Also da war ich skeptisch, aber ich bin da auch bei dir, dass da so einige Fragezeichen dran sind. Was ich von wegen unter den besten Bedingungen zeigen angeht, Cyberpunk.
Da war ich auch sehr überrascht in
dass sie das überhaupt gezeigt haben. Und zwar war ich so, wow, das ist eine Anti-Werbung für Cyberpunk und für die Konsole.
Ja, das finde ich halt so komisch, ne? Weil ich habe mir das wirklich gefragt. Also für mich war das ein ganz ähnliches Gefühl. Es gibt da Control, ein fantastisches Third-Person-Action-Spiel von Remedy, das wir lieben. Ja, also ist einer unserer Top-Indie-Fresse-Spiele, ist Control auf jeden Fall auch mit dabei. Das gibt's auch für die Switch und das habe ich ausprobiert und das war so, es funktioniert, aber ich will es lieber nicht auf der Switch spielen. Ja. Wenn ich die Wahl habe, will ich es lieber auf der Switch spielen. Und ich fand das ganz interessant, Cyberpunk 2077 ist das Ultimate Edition, also du kriegst allen Cyberpunk-Content und dann geht es auf dem Event ging das los in dem DLC, diesem Phantom-Dings, das haben wir auch besprochen. Mhm. Und der Pitch war sozusagen, wir fangen das da an, weil das ist ja grafisch aufwendiger als das Hauptspiel, da kannst du gleich mal sehen, was die Switch kann. Und für mich ist das eine Ding, ich hab Cyberpunk 2077, das war ja am Anfang sozusagen eines von diesen Bugfest-Dingern, wo ganz viele Leute ganz schlimm gelitten haben. Ich habe es auf der PS4 gespielt zum Launch und es ging alles total gut. Das Einzige, wo ich es gemerkt habe, ist, wenn man durch die Stadt fährt, wenn diese riesige Open World sozusagen am Charakter vorbeirauschen soll, dann wird es halt schwierig. Dann war ich so, das probier ich mache jetzt gar nicht euren Pitch und gehe in das Gebäude rein, sondern ich steige jetzt auf mein Motorrad und da habe ich gedacht, holy shit, das war eine Dia-Show.
Ja.
Naja, es war nicht eine Dia-Show.
Doch, das war unspielbar. Also das war, ich würde das, also quasi es ruckelt vor sich hin, also es ist jetzt nicht so, dass es quasi komplett ruckelt, aber es wird so langsam und träge, also es würde man sich irgendwie durch Wachs irgendwie bewegen und es macht quasi bei diesen ganzen schnellen Cyberpunk, man fährt durch die Straßen und Sachen, macht das ist, also erstens kein Spaß machen und zweitens total chaotisch, man überall reincrasht.
Also man muss jetzt sagen, es ist Work in Progress, das stand da noch, ne, also die anderen Spiele, die sie gesagt haben, waren die fertigen Spiele anscheinend, sozusagen da war im Spiel dick oben am Rand eingeblendet. Also vielleicht wird es ja noch besser.
Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Also ist es, entweder ist das so eine vermessene Aktion von CD Projekt, wo man sagt, so, guck, da, das haben wir gemacht und das ist so, okay, das war keine gute Idee, es funktioniert wirklich nicht gut. Oder versuchen sie einfach nur so das, was sie immer machen wollen, nämlich so eine Redemption-Story zu machen, dass alle so sind von wegen, boah, war das scheiße. Das hat so überhaupt nicht funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass Cyberpunk gut auf der Switch 2 funktioniert. Und dann kommt's raus und es ist so, wow, es ist flüssig und läuft mit 120 FPS.
Aber warst du nicht so ein bisschen, also ich habe es auf dem großen Fernseher gespielt, warst du nicht so ein bisschen so auf dem Handheld-Bildschirm, Handheld-Modus, funktioniert's
dann? Ja, es gibt so zwei Einstellungen, man kann das quasi in so einem Qualitätsmodus spielen, wo es hübscher sein soll und dann gibt es den Performance-Modus, wo es schneller läuft. Mhm. Und im Performance-Modus, also dem schnellen Modus auf dem Handheld, lief es okay. Mhm. Also jetzt auch nicht geil, aber so, das ist so spielbar, würde ich sagen. Mhm. Und auf dem Fernseher war es, fand ich, einfach schlecht.
Ich frag mich sozusagen, was der Deal ist, weil ich kann verstehen, also Nintendo verfolgt ja offensichtlich immer mal wieder diese Strategie, wir wollen auch, dass ihr die Guten, also nicht die Guten, wir wollen auch, dass ihr die anderen Spiele auf der Switch spielt. Und das war ja bei der Switch auch schon. Also Doom gab es für die Switch und Control gab es eben für die Switch. Und ich glaube noch ein, zwei, also Skyrim gab es, glaube ich, auch.
Witcher 3.
So, also der Versuch ist schon immer wieder da. Ich weiß gar nicht, wie groß das Interesse ist. Und ich fand es so ein bisschen komisch. So, und ich finde, das eine, worüber wir noch sprechen müssen, ist die Kamera.
Stimmt, das ist ja das große Gimmick, dass die Switch 2 bereit ist für die nächste große Pandemie, wo wir uns alle wieder in Discord und Chaträume und Zoom-Calls begeben wollen. Und man kann dort sich eine Kamera dazu kaufen für was, 60 Euro oder sowas in der Art.
Ja, ich glaube, ich schlag mal nach, wenn du weiter erzählst.
Und damit kann man dann einerseits so Voice-Chats machen, wo man auch selber gefilmt wird. Das konnten wir nicht ausprobieren. Und man kann dann so Partyspiele spielen. Das ist zum Beispiel Mario Party gibt es dann quasi für die Switch 2 mit so neuen Kamera-Minispielen, wenn man die Kamera hat. Und das haben wir ausprobiert. Du und ich gegen Robert Glashüttner von FM4 aus Österreich und eine Frau, die dazugekommen ist, die ich nicht kannte.
Die wussten wir, die war einfach da.
Und sie
hat uns fertig gemacht.
Sie haben uns so
60 Euro.
Knallhart 60 Euro. Fertig gemacht. Ja, und das war so. Robert hat das als, das ist so ein bisschen wie iToy damals beschrieben und das ist, fand ich, eine sehr, sehr treffende Beschreibung, weil es ist so, we've been here before und wir dachten, das wäre nicht so toll.
Also ich war so ein bisschen hinhergerissen, ne? Also weil die, das war schon ganz nett, ne? Also das Szenario war Bowser, der große Oberbösewichtsdrache aus den Mario-Spielen, den musst du irgendwas preisbieten und die Charaktere, also wir, standen in so Röhren. Also wirklich Dennis, Markus, Robert und die unbekannte Frau standen als abgefilmte Person und auch schön ausgestanzt, relativ schön ausgestanzt, in diesen Röhren. Und das war witzig.
Stimmt.
So, und ich frage mich bei diesen ganzen Dingern immer so, das wird doch relativ wahrscheinlich was so sein, das holt man sich und das ist dann halt witzig und dann macht man das vielleicht mal so einen Abend mit der Family oder mit Freunden oder so, weil das halt witzig ist, und dann liegt's rum. Und also ich verstehe, dass irgendwie alles irgendwie Geld kostet, aber für mich wäre dieses Ding, warum liegt das der Konsole nicht dabei?
Ja.
Weißt du, warum ist das nicht, wo man sagt, so scheiß drauf,
ja.
Wir geben euch das dazu,
ja.
Dann könnt ihr Fun haben.
Ja.
So, ich verstehe das, weil die, ne, also das ist witzig und das ist technisch auch interessant, aber es ist halt, das wird halt kein System-Seller, und ich verstehe diesen Impuls nicht, warum man das immer wieder versucht. Aber es ist auch so ein klassisches Nintendo-Ding.
Ja, und vielleicht auch aus denselben Gründen, warum das Spiel, das zeigt, wie die Nintendo Switch 2 funktioniert, auch ein Zehner kosten soll.
Ja.
Das quasi Astrobot, Nintendos Astrobot ist auch so, das könnt ihr gerne kaufen, die Anleitung. Ja. Quasi die Anleitung mit Minispielen, warum die Nintendo Switch so ist, wie sie ist. Ja, aber ach, ich bin da hingegangen fast mit so einem so, ja, ach egal, Nintendo Switch, was auch immer. Und bin davon weggekommen zu, ich habe da schon auch Lust drauf. Also ja. ich glaube, das ist eine schöne, genau, kleine lustige Konsole.
Aber da sind wir ja ganz am Anfang. Das ist halt eine Switch.
Ja.
So, also, und zwar im Guten wie im Schlechten. Im Guten ist, wenn, also meine Switch, irgendwie die Lüftungsdinger sind rausgebrochen und ich musste die schon zweimal reparieren. Einmal habe ich sie selber repariert, einmal habe ich sie reparieren lassen. Und so, also wenn meine Switch die Hufe aufgeht, ich mag eine Switch in meinem Computerspieleleben, ja. Und die nächste Switch wäre dann sicher eine Switch 2.
Ja.
So. Und ich meine, schön, dass sie gibt.
Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, komm mal, Steam Deck, so. Und das stimmt zu einem gewissen Punkt. So, ne? So ein Steam Deck ist fantastisch. Ich liebe mein Steam Deck. Mhm. Ich benutze das ganz, ganz häufig und so. Aber das Problem mit dem Steam Deck ist, es ist gigantisch. Wenn man verreist, nimmt es unglaublich viel Platz ein im Rucksack oder im Koffer. Es wiegt viel zu viel. Es hält nicht lange so vom Akku her. Und man kann, wenn man so ein Steam Deck mitnimmt, kann man zum Beispiel nicht sowas machen wie bei einer Switch, von wegen, du nimmst es mit und trennst die Controller ab und kannst dann, weiß ich nicht, wenn man zusammen unterwegs ist, mal eine Runde Mario Kart spielen oder sowas. Mhm. Und das ist total schön, ne? Also das macht die Switch irgendwie total einzigartig. Und deswegen freue ich mich, glaube ich, drauf und denke mir so, das ist so eine Konsole, die ich gerne mitnehmen werde, wahrscheinlich.
Ja, und also ich muss auch dazu sagen, also Nintendo hat ja den Ruf sozusagen einer Familienkonsole und ich glaube, das spielt nur zum Teil eine Rolle, also es ist nicht so 90% Kinder. Ich glaube aber, das ist eine transportable Konsole, die ein Interface hat, was total übersichtlich und zugänglich ist für Leute, die noch nicht deep into die sind. Also weil, sagen wir mal ganz ehrlich, das Steam ist schon relativ gut zu bedienen, aber du musst schon genau wissen, was du machst. Ne? Und also ich glaube, ein Steam Deck ist ein tolles Spiel für alle Menschen, die im Gaming drin sind, weil die wissen, wie Gaming funktioniert. Ich glaube, eine Switch ist immer noch das bessere Gerät für Leute, die frisch ins Gaming einsteigen.
Voll.
Egal, ob das Heranwachsende sind oder Erwachsene, die jetzt denken, so hey, lass mal so ein bisschen rumgehen. Mhm. Also ich finde sozusagen, die Konsole hat nach wie vor ihren Platz in, sozusagen im Gaming-Biotop oder wie man das sagen soll. Und auf der anderen Seite ist es eben nicht so, dass man jetzt von diesem Event gekommen ist und gesagt, ja geil, das ist, also da stelle ich mich aber an.
Ja, nee, also es hat jetzt nicht so ein, weil ich erinnere mich so, als die PS4 zum Beispiel rauskam, also ne, PS4
oder die Switch Xbox. Auch.
Stimmt, oder die, ja, wobei, die Switch war halt einfach nur so von wegen, okay, das ist irgendwie was Frisches, Neues und dieser Handheld-Modus ist interessant, wobei ich da irgendwie am Anfang auch skeptisch war, so, zieht das wirklich? Und dann war es einfach ein gigantischer
Von der Switch war ich sozusagen,
von Anfang
ich an war überzeugt. Sehr viel geiler auf die Switch als auf die PS4.
Okay.
Weil die Playstations sind halt immer sozusagen, das ist halt eine Playstation und sie ist jetzt halt mehr Graphics. So.
Aber ich fand den Sprung der Graphics so geil.
Ja, nein, ich sage ja nicht, dass der nicht geil ist, aber es ist halt nicht mehr.
Ja.
Die Switch war halt ein fucking neues Konzept.
Ja, okay.
Genau, deswegen fand ich das gut. Und das ist halt jetzt nicht, es ist halt eine neue Switch.
Nee,
so.
Genau,
es ist eine neue Switch. That's it.
Ja.
Das ist okay.
Ja.
Genau. So, also das unsere ersten Eindrücke von der Switch.
Mhm.
Und dann gibt es noch ein Spiel, über das wir nochmal ganz ausführlich reden müssen.
I give and bequeath to my grandnephew, Simon P. Jones, son of my dear niece, Mary Matthew. All of my right, title, and interest in, and to the house and land which I own near Mount Holly. The above provision and bequest is contingent on my aforementioned grandnephew discovering the location of the 46th room of my 45-room estate.
Also, wir haben jetzt schon viel über Blueprints geredet und es ist schon auch alles toll. Mhm. Und es ist schon auch ein gutes Spiel. Und worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist zum Beispiel diese Geschichte, die ja hier so, ne, also er vererbt das Haus ja dem Sohn seiner Nichte. Und um die Nichte geht's im Grunde genommen. Weil der Sohn, da stellt sich dann auch schnell heraus, wie cool ist der eigentlich selber? Vielleicht gar nicht so. Und die Mutter ist irgendwie verschwunden. Was ist da passiert? Ist da was Schlimmes passiert? Ist der Onkel der Böse? Ist der Onkel doch nicht der Böse? Und dieses Haus hat dann, also wir sind jetzt im Major-Spoiler-Territory, und das Haus hat dann sozusagen noch Keller und was heißt Tomb eigentlich auf Deutsch?
Grabmäler.
Unterirdische Grabmal-Katakomben.
Ja, ja, ja.
Und so ganz viele Dinge, die man entdecken kann. Und diese Rätsel gehen über tausende Räume. Mhm. Also um das eine Ding sozusagen. Und das macht es aber auch anstrengend. Und ich habe jetzt jedes Mal, wenn wir darüber gesprochen haben, diesen Spot, diesen Clip nochmal abgespielt, als so kleine Reminiszenz, als das fängt irgendwann an, sich echt hart zu wiederholen. Und das hat mir dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht.
Du musst, also genau, ich habe so ein bisschen mitbekommen, du hast auf Mastodon sehr vorbildlich mit so Spoiler-Tags gepostet.
Ich habe das übrigens nur für dich gemacht, dass du dir jetzt sagen kannst, du hast doch auf...
Geil, okay, dann bin ich voll in deine Falle gelaufen. Fantastisch. Nein, du hast darüber geschrieben, welche Frustmomente du hattest, und das hatte zu tun mit, und also wir sind jetzt hier in Spoiler-Territory, also wie gesagt, wir spoilern jetzt nicht irgendwelche massiven Lösungen für irgendwas, aber quasi so ein bisschen mehr fortgeschrittene Mechaniken. Und du hast dich geärgert über eine bestimmte Sache, nämlich über den Workshop-Raum und
Das ist schon eine bestimmte Stelle im Spiel. Es gibt eine bestimmte Stelle im Spiel, die ist das Spiel hatte zwei Enden. Das eine ist sozusagen, du hast den 46. Raum gefunden, die Credits rollen. Das kann man in so, sagt man, 12, 13 Stunden irgendwie erreichen.
Und hast du es geschafft?
Nein.
Okay.
Und dann gibt es noch dieses, du hast wirklich alle Räume, dieses Spiel und alle Rätsel gelöst. Und das sind dann, also Tonda Ross in der Mitte gesagt, es gibt Leute, die haben das 100 Stunden gespielt und decken immer noch Neues.
Ich hab einen Artikel gelesen, da sagt jemand, er spielte seit 160 Stunden. Okay. Und versucht immer noch Rätsel zu lösen und so. Also das fand ich so okay. Ich habe nach ungefähr 16 Stunden den 46. Raum gefunden.
So, und ich
es war 2 Uhr nachts und ich habe mich sehr gefreut.
Und ich bin an der Stelle, ich bin da oben gewesen in diesem Raum und dann wusste ich sozusagen, morgen kommt man einen anderen Raum und da muss man runter und dann braucht man einen bestimmten Schlüssel, dann geht man oben raus und dann muss man in den Raum rein und so. Und in dem Raum drin gibt es dann eine Wand. Und die Wand muss man kaputt machen. Und um die Wand kaputt zu machen, braucht man, ich weiß gar nicht, wie das heißt, den dampfgetriebenen Hammer irgendwie.
Den Powerhammer.
Den Powerhammer. Und den Powerhammer kriegt man, wenn man im Workshop-Raum den Hammer, den abgebrochenen Hebel und das Batteriepack miteinander kombiniert. So. Das heißt also, damit das geht, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. Ich brauche den Hammer, den muss ich gefunden haben. Ich brauche einen abgebrochenen Hebel, den muss ich gefunden haben. Ich brauche das Batteriepack, muss ich gefunden haben. Das sind alles drei Dinge, die werden random, wie ja beim Roguelike üblich, irgendwo gespawnt in dem
Spiel. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Ich brauche den Workshop-Raum, um diese drei Dinge miteinander zu kombinieren. Mhm. Ich brauche den Raum, wo es ins Basement geht, der muss nicht zugebaut sein. Also ich muss sozusagen so gezogen haben, dass ich einen Zugang habe zu diesem Raum. Und ich muss genug Schritte und Schlüssel haben und Edelsteine, um das alles zu erreichen. Mhm. Und das ist jetzt für mich, ich erzähle jetzt einmal, wo mir das passiert ist. Es gibt diese Stellen im Spiel immer wieder, wo du im Prinzip weißt, was du machen musst, aber darauf wartest, dass der Zufall, Rainer Siegel nennt das der RNGesus, dir einfach sozusagen ermöglicht, das zu machen. Und da hat mich das Spiel verloren. Mhm. Weil das Spiel ist fantastisch in der Dichte seiner Welt und seiner Geschichte und seiner, sozusagen dem, was es erzählt und die Art und Weise, wie es die Rätsel macht und so. Und es ist aber es ist zu schwer. Und das zu schwer, das kann eine fröhliche Komponente haben, indem man sozusagen als so eine Art Elden Ring des Rätsellösens bezeichnet und sagt, ich muss die Rätsel alle nicht alleine machen. Es ist auch total okay, wenn ich das nachlese. Ich habe sogar einen Artikel von irgendeiner Gaming-Zeitung gelesen, der sozusagen so ein Opinion-Piece war. Es ist okay, nachzuschlagen. Du musst es nicht alleine schaffen.
Ich hab übrigens bei so ein paar Sachen nachgeschlagen. Oh ja, ich hab zwei Dinge gemacht. Ich habe erstens bei ein paar Sachen nachgeschlagen. Zum Beispiel hatte ich irgendwann diesen Hammer entdeckt, den ich zufälligerweise gebastelt habe, ohne zu wissen, warum ich ihn brauche, wozu und wie das geht. Und war so, oh, wow, ich habe einen coolen Hammer. Und dann steht da, du kannst damit Wände zerschlagen. Und dann war ich so, geil. Und
welche?
Und wie sieht, weil ich auch gar nicht verstanden habe, wie sieht das aus? Das ist vielleicht eine Sache, die man auch, wie wir noch nicht gesagt haben. Man versteht am Anfang zum Teil gar nicht, dass es Items gibt, die man aufsammeln kann, weil sie in keinster Weise markiert sind, bis du irgendwann lernst, ach so, es gibt dieses Item, das lag die ganze Zeit rum und ich konnte es aufnehmen, aber ich habe das nicht gemacht. Und so ging es mir mit den Wänden und dann habe ich nachgeschlagen, wo gibt es denn so eine Wand, die ich zerschlagen kann? Und dann habe ich das gelernt. Und zweite Sache, es gibt so gelegentlich so Logikpuzzle und so Schalterrätsel und so weiter und so fort. Ich bin extrem schlecht bei sowas und jedes Mal, wenn ich da stecken geblieben bin, war ich so, Iris, komm schnell her, hilf mir dieses Puzzle. Und dann kam Iris, die sehr gut in sowas ist, und dann war so, drück das, bum, 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 und es war so, yes, dankeschön, tschüss.
Ja, ich habe auch so, ich habe mir für manche dieser, also bei manchen habe ich mir tatsächlich nur die Art und Weise, wie man es lösen kann, angeholt, also das fand ich auch ganz interessant. Es gibt ja diese Dinge, haben wir vorhin drüber gesprochen, die schalten sozusagen so permanente Upgrades frei. Und ich habe mir für eines dieser Rätsel, die das gemacht hat, habe ich mir die Lösung sozusagen geholt. Und dann ist mir später aufgefallen, das ist mir bei einem anderen Ding auch aufgefallen, als ich durchs Haus gezogen bin, wie lange das dauert, bis du die Hinweise darauf findest, die es dir ermöglichen, das Rätsel selber zu lösen. Und das heißt also, ich hätte in meinem natürlichen, ohne mir Hilfe zu holen, Durchlauf, hätte das noch viel länger gedauert, meine Runs, weil ich diese Ressourcen ja gar nicht gehabt hätte, gleich am Anfang. Und dann war ich so, dann sind wir wieder so ein bisschen, finde ich, auch bei der Zugänglichkeit. Das macht eigentlich keinen Sinn. Es gibt viele dieser Spiele, es gibt Menschen, für die ist das fantastisch. Du bist anscheinend einer davon. So. Für die ist jeder einzelne Run ein Gewinn. Ich habe so das Gefühl, ich bin so ein literarischer Mensch eher. Ne? Also das Spiel hat eine Geschichte, es hat eine Dramaturgie und ich möchte dieser Dramaturgie folgen. Ich finde es überhaupt nicht spannend, nochmal daran zu scheitern, dass ich im richtigen Moment nur das verdammte Scheißklo gezogen habe, was mir den letzten Ausgang zugemacht hat. Das finde ich einfach, das finde ich nicht spannend. Und hätte ich es sozusagen hilfreich gefunden, das Spiel hätte sozusagen so eine Art geführten Modus im Sinne von, okay, du bist jetzt ungefähr an dieser Stelle. Das heißt, wir droppen die Dinge, die du brauchst, häufiger. Und es geht nur darum, dass du rausfindest, wie man die kombiniert. Du musst nicht zusätzlich noch darauf warten, dass die alle auch zufällig kommen. Das hat mir, und das Interessante ist, ich hatte trotzdem Spaß dran. Ja, also ich bin sozusagen relativ weit gekommen und dann hat so diese Begeisterung, ich muss das jetzt die ganze Zeit spielen, nachgelassen. Aber ich war halt abends immer so, ach Mensch, ich könnte jetzt noch ein, zwei Runs machen und gucken, ob es jetzt klappt.
Ich finde das total interessant, weil die Reaktion, die du hast, hatten ja nach dem Release ganz, ganz viele Menschen. Und das finde ich so interessant, weil es gab so die Zeit vor dem Release und die Zeit nach dem Release. Es gab nämlich so den Moment, wo die Reviews gedroppt sind und die waren alle im Großen und Ganzen total überschwänglich. Und es war so, das ist das beste Spiel des Jahres. Es ist ein geniales Spiel. Es ist ein Klassiker for all ages. So, das ist so ein Shadow of the Colossus. Da werden wir noch 10 Jahre später drüber reden. Und dann kam es raus, dann haben es Leute gespielt und hatten dann genau die Reaktion wie du, so von wegen, wo ist der scheiß Workshop? Der Boiler spawnt nicht, mein Hammer ist weg, was soll diese Scheiße? Ich will das Puzzle lösen, Mann. Und ich kann beides total nachvollziehen und ich finde das total interessant, dass ich jetzt diese RNGesus-Reaktion gar nicht hatte, weil ich habe das in so einem, ich habe das in so einem Modus gespielt, wo ich einfach jeden Run einfach so angefangen habe mit, ach komm, ich guck einfach mal, was passiert. Und ich habe dir mal ein Notizbuch gezeigt, einfach so Ziele aufgeschrieben haben, was möchte ich machen. Und dann habe ich da so gemacht. Und wie bei so einem Roguelike, wo man dann denkt so, ach, diesen Build könnte ich ausprobieren oder sowas, habe ich so geguckt so, ah ja, okay, dann gucke ich mir das halt an. So, dann klappt das nicht, dann gucke ich mir das an. Also das ist passiert. Und das hat mir geholfen, das einfach zu genießen. Und die andere Sache ist, wo ich mir denke, vielleicht bin ich einfach so ein goldenes Kind, gesegnet von RNGesus. Ich habe irgendwann diesen Hammer gemacht. Und dann hatte ich diesen Hammer. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich war so, okay, dieser Hammer hat so viele Ressourcen gekostet, irgendwie drei Gegenstände, die ich kombinieren muss. Ich gebe den einfach ab im Code-Check. Es gibt so einen Code-Check-Raum.
Wo man, kann man einen Gegenstand zum nächsten
einen Gegenstand
Run.
Einlagern. Genau. Und dann war ich
der
so,
muss aber auch spawnen, der Code-Check beim nächsten Mal.
Das stimmt.
Der in der Regel, aber.
Das habe ich dann abgegeben. Und dann hatte ich so ein Ding, wo ich einen anderen Raum entdeckt habe, der mir ermöglicht hat, dass bestimmte Räume dann häufiger spawnen. Und dann kam eigentlich immer am Anfang bei mir der Code-Check. Mhm. Also ich habe eigentlich dann eine ganze Weile jeden Run damit angefangen, dass der Code-Check da war. Und dann war ich so, ja, da gehe ich meinen Hammer abholen und los geht's. Mhm. Okay, und dann hatte ich einfach die Ewigkeiten diesen Hammer. Und gemeinerweise, ich habe dann den Raum 46 freigeschaltet. Mhm. Ich habe mich gefreut wie sonst was. Und was dann passiert ist, dann endet der Tag, man fängt wieder neu an und der Hammer ist weg. Also
man braucht ihn dann aber auch nicht mehr, oder?
Weiß
Who
ich
knows?
Nicht. Who knows? Ja. Und ich mag den Hammer. Ich möchte ihn bitte gerne behalten. Ja. Und dann war das einfach weg und ich war so, ich hätte den aber auch, ich hätte den noch abgegeben. Ja. Ich hätte den nochmal und jetzt ist er weg.
Nein. Ja.
Und jetzt das hat mich wirklich ein bisschen sauer gemacht. Mein Hammer.
Ich hatte bei irgendeiner Stelle hatte ich das auch. Das ist schon sehr wild. Also von daher ist es ein gutes Spiel?
Mhm.
Definitiv. Ist es das geilste Spiel der Welt, über das wir in 10 Jahren noch reden werden? I don't know.
Es ist so ein bisschen, ich habe mich da erinnert gefühlt an so die Diskussion um Animal Well auch. Das haben wir ja auch vor einer Weile besprochen, dass dieses 2D-Metroidvania-Spiel mit Tieren und so, da sind ja auch alle irgendwie total darauf abgegangen, dass das beste Spiel aller Zeiten ist, weil es halt auch so ein Spiel ist, wo einfach viele Geheimnisse drin sind.
Ich frage mich manchmal langsam, ob ich sozusagen als Game-Kritiker mehr Nicht-Game-Kritiker bin als andere Game-KritikerInnen, weil jetzt, wenn ich mir so drüber nachdenke, ne, also das sind, also weil du das, wenn du das so erzählst, ne, das, also das kam raus und die Reviews waren alle so golden.
Mhm.
Da sind es also alle Menschen, die sozusagen sehr viel Spaß haben, auch sehr tief drin sind und deswegen sozusagen sowas anders genießen können als Leute, die einfach mal was spielen und erleben wollen.
Mhm.
Und ist das dann quasi Blueprint so eine Art Kennerspiel?
Ja, ich glaube, da ist was dran und ich frage mich das immer, weil ich frage mich das immer zum Beispiel so beim Thema Dark Souls auch, weil die Story von Dark Souls, und ich meine jetzt nicht die Story im Spiel, sondern so die Spiel, die vom außerhalb, die von der Rezeption und dem Rauskommen davon, war ja auch so ein bisschen, das hatte so eine lange Review-Phase, wo es Leute in die Hand, wo es KritikerInnen in die Hand bekommen haben, die dann in diese ganze obszöne, obskure, seltsame Dark Souls-Welt entlassen wurden, ohne jegliche Hilfe und so, und da dann zusammen irgendwie miteinander reden mussten, um irgendwie sich zu versichern, so, was machen wir da? Ist dieser Boss wirklich so schwer oder bin ich zu dumm dafür?
Ja.
Und dann hatten die quasi diese Review-Erfahrung, wo man selber diese Welt entdeckt, bevor das ganze Internet voller Guides und Hinweise ist und wie man das richtig spielt. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das eine total wertvolle Erfahrung ist und dann gibt man das weiter als, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Und ich glaube, genauso ist es auch bei Blueprints. Ne? Man spielt das, es gibt keine Hints, keine Hinweise, keine Lösung, man muss sich das selber erarbeiten und entdeckt diese ganzen Sachen. Und es ist total geil. Aber das ist ja kein Erlebnis, dass das real ist, wirklich.
Und man hat ja auch sozusagen, also man hat ja auch, also qua des Berufs, sehr viel bessere Skills. Also nicht alle Menschen, aber sozusagen in der Regel.
Ja.
Ne?
Ja.
Und von daher glaube ich, dass das schon sozusagen so eine Rolle spielt. Deswegen bin ich jetzt, das ist, weißt du, ich will es nicht abhaten, das Spiel.
Ja.
Aber ich bin schon so ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte gerne, also, und wie es so ist, ich werde probably irgendwie in den nächsten 3 Monaten das immer wieder anmachen und vielleicht ereilt es mich dann zufällig, dass ich doch nochmal in Raum 46 komme. Aber ich, genauso wie das Spiel einen manchmal so fühlen lässt, dass man denkt, Mensch, bin ich klug, lässt einen manchmal aus, wenn man denkt so, nee, du kannst einfach nix.
Ja.
Ist schade.
Es ist da auch einfach knifflig. Also, ne, weil es ist da nimmt es dich halt nicht in die Hand und ist so, ja, figure it out, so, ne, so.
Nee, eben nicht. Es ist ja nicht figure it out.
Mhm.
Es ist, selbst wenn du es outgefigured hast,
fucking
Zufall. Muss ja halt auch noch, es geht halt nicht so.
Ja, das stimmt. Aber mich hat es dann trotzdem irgendwie motiviert, diese ganzen Geheimnisse zu lösen. Und ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt diesen Raum erreicht und es war ein total schönes Ende übrigens. Also es ist wirklich ein total schönes Ende, was man erreicht. Und dann kommen die Credits und die Musik ist toll. Und das ist wirklich irgendwie wunderschön. Und ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe keine Ahnung, was die Story ist, worum es da geht, was da los ist. Und ich sammle immer noch diese kleinen Hinweise.
Und den Hammer.
Und den Hammer. Und es ist irgendwie, ich möchte das gerne mehr verstehen. Und es, Leute, die es über 100 Stunden gespielt haben, sagen auch, dass sie es nicht wirklich verstehen und so. Sondern es ist ja wie so eine Puzzlebox, in der man irgendwie so knabbert und kratzt und irgendwie
versucht,
sie aufzubauen. Für immer. Ja. Und das finde ich sehr, sehr cool. Aber es ist wirklich irgendwie eines der seltenen Spiele, wo ich dann also nicht davon lassen konnte und das mich irgendwie bis zwei Uhr morgens aufgehalten hat und sowas, weil
das, ja, das so faszinierend war. Und das war ganz interessant. Ich habe immer so ein Brainrot-Spiel, was ich spiele. Mhm. Also das sind oft genug diese ganz schlimmen Pay-to-Win irgendwie Sachen, wo man so. Naja, und dann dachte ich neulich, Netflix hat ja auch Spiele.
Ja.
Und die hat auch sozusagen aus diesen Kategorien gibt es auch so, und ich habe so ein Merch-Spiel.
Ja.
Something Something Diner hieß das.
Okay.
Und fand das total interessant, weil das hat halt keine In-App-Purchases, sondern mit Netflix-Abo sozusagen ist das abgegolten. Und das hat aber diese Mechaniken drin und diese Mechaniken sind da aber dafür da, dass du Zeit in dem Spiel verbringst.
Mhm.
Und dann hast du also sagen die Hauptlevel und dann hast du so Tages-Events und so Timed-Events und so. Und irgendwann dachte ich so, okay, jetzt habe ich so eine bestimmte Art und Weise erreicht, wo das Spiel sozusagen, wo ich das Spiel nur noch spiele, wenn ich Bock drauf habe, wo es diese ganzen Sachen nicht mehr gibt. Und dann kam ein neues Timed-Event, was dann so war. Also die anderen Events waren immer so, die Ressourcen werden knapper und du musst dann warten und das Spiel wieder anmachen. Und das war so, du hast unendlich Ressourcen, aber das Timed-Event ist sozusagen, du musst das die ganzen 8 Stunden, die das dauert, eigentlich spielen, um es zu erfüllen. Und da habe ich mich auch immer so schmutzig und benutzt gefühlt. Das ist so, also wie du, wenn man manchmal so Sachen macht, wo man weiß, die sind nicht gut, finde ich. Aber man macht es trotzdem irgendwie so. Ne? Zu lange auf Insta scrollen, zu lange das Merch-Spiel spielen. Und dann hatte ich so das Gefühl, okay, das Spiel, das will mir die Lebenszeit eigentlich rauben. Das will eigentlich gar nicht, dass ich eine gute Zeit habe, das will nur, dass ich lange da bin. Dann habe ich es wieder deinstalliert. Fand ich auch Sidestep, interessante Erfahrung, dass diese Netflix-Dinger, die ja bezahlt sind, auf dieselbe Art und Weise eigentlich kaputt sind, Pay-to-Win-Games. Und ich habe mich dann aber auch bei Blueprints so gefühlt.
Huh.
Ne, also in dieser Zeit, wo ich so begriffen habe, was ich machen muss, also sehr klares Ziel gab und wo das Einzige, was mich davon abhält, der Zufallsfaktor ist und wo ich nur noch Dinge, also ich habe auch in den ganzen Runs dann erstmal keine neuen Räume mehr. Also anscheinend hat das Spiel sozusagen schon so eine Logik, wann neue Dinge passieren und nicht. Und anscheinend war ich ja gerade an der Stelle, wo, naja, also die neuen Sachen zeigen wir ihm erst, wenn er im 46. Raum war. Und das war sozusagen, das war für mich fluff. Also das Spiel, es gab keinen Grund, warum ich jetzt nicht Raum 46 sehe, außer dass das Spiel möchte, ich verbringe mehr Zeit damit.
Ich finde das so interessant, weil ich hatte das halt überhaupt nicht. Also bei mir war das ein ganz anderes Erlebnis. Ich glaube, vielleicht ist das der Zufall. Also, und ich glaube trotzdem, es ist, also wenn man so ein bisschen so empfänglich ist für so eine Art von Spiel, dann ist das etwas, wo es hilfreich ist, da einfach mit so einer gewissen Ziellosigkeit da reinzugehen. Also ich glaube, es ist auch ein schlechtes Spiel, wo man dann denkt, ich möchte das aber jetzt irgendwie schnell schaffen.
Es tut aber so, als wäre es das. Das ist halt das Problem.
Ja.
Also ich möchte sagen, diesem Artikel, der sagt, es ist okay, wenn ihr euch Hilfe holt, noch eins draufsetzt, dann ist es okay, wenn ihr es nicht zu Ende spielt.
Das glaube ich
auch. Auch aus dem Ding finde ich übrigens, ist es ein gutes Abo-Spiel. Weil ich glaube, man kann das spielen und das System toll finden und dann aber wenig Spaß daran haben, das immer wieder spielen zu müssen. Und dann hat man trotzdem Spaß daran gehabt, das System gesehen zu haben. Und dafür wäre es mir zu teuer. Und dafür ist es aber ein gutes Abo-Spiel.
Das stimmt. Ja, aber Punkt.
It's a game. It's a Switch. Hey. It's a game.
Hey, ich lieb's. Also ich lieb's total. Ich bin, also wie gesagt, ich bin da irgendwie in der Fraktion Hype und bin so, es ist das genialste Spiel aller Zeiten.
Das finde ich auch lustig, weil normalerweise ist das ja bei mir dann so, nein.
Ja.
Das ist nicht, was ich sage. Ich würde nur so sagen, ich fand das sehr gut.
Aha.
Aber es ist so ein bisschen wie ist das denn? Wie so ein, es ist eigentlich ein tolles Gericht, aber am Ende entdeckst du, dass es sah alles sehr edel aus und war auch alles sehr lecker und am Ende entdeckst du, da ist doch Palmöl drin, alles voller Palmöl und irgendwie nicht so geil. Irgendwie so, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Anyways.
Blueprints. Ja, und jetzt nochmal Blueprints.
Das war's jetzt sozusagen. Ne? Also ihr müsst jetzt nicht endlos weiter diese Folge hören, sondern wir kommen jetzt zum Ende.
Ja.
Wir haben noch ein paar kommentierte Kommentare für euch.
Richtig.
Da hat zum Beispiel Christian auf Mastodon gefragt, nehmt ihr auch Textnachrichten per Signal? Und es gibt darauf zwei Antworten. Die eine Antwort ist klar. Why not? Die andere Antwort ist, Das ist aber schon ein bisschen surreal. Also weil, ich war dann so, warum ist surreal? Naja, also der Podcast hat ja eine Kommentarfunktion auf der Website. Das heißt, wenn ihr Textnachrichten schicken wollt, könnt ihr da so machen, dass es die Community quasi auch lesen kann. Und das Signal haben wir ja extra gemacht, weil das ein sehr einfacher Weg ist, Audiokommentare an uns zu machen. So. So. Und das heißt, das geht. Und ich verstehe auch, dass, also ich habe mir überlegt, warum ist das komfortabler als ein Kommentarfeld im Blog? Also maybe, weil man halt Podcasts auf dem Smartphone hört. Smartphone ist der Weg zu Signal näher als in die Kommentarfunktion und so weiter und so fort. Also es geht. Not gonna lie. Also das ist sozusagen, es ist schwierig. Ich möchte nicht sagen, mach das nicht. Ich will aber ganz ehrlich sein, weil das Ding ist sozusagen, also auch wenn ihr uns fantastisch auf Steady unterstützt, ist ja kein Vollzeitjob. So, und Audionachrichten bei Signal speichere ich in einem speziellen Ordner ab und sammle die für die nächsten Folge. Es gab heute keine, weil ihr einfach sozusagen keine geschickt habt. Textnachrichten ist schwieriger sozusagen aus diesem Signal dann wieder rauszuholen und sich vorzumerken für diese Folge, vor allen Dingen, weil dieser Signal-Account für alle meine Podcasts ist. Also es geht, aber wenn ihr ganz sicher, also sozusagen die Chance steigt, dass ihr hier vorkommt mit eurem Kommentar, wenn es ein Kommentar im Blog ist.
Ja. Dann gab es Divitiakus, der sich gefreut hat über unsere Fantasy-Literatur-Diskussion.
Stimmt.
Und dann noch empfohlen hat Book of Jarek von Stephen Brust. Und das ist eine Empfehlung, wie ich mich extrem gefreut habe, weil ich liebe dieses Buch. Das ist so ein geiles Buch. Da geht es um einen, also es ist so eine Fantasy-Welt, in der es um einen quasi so einen Assassin geht. Und der wohnt, das ist aber ein Mensch, der wohnt aber, also der lebt in einer Gesellschaft von uralten Elfen. Aha. Also quasi alle sind Elfen, aber er ist so ein Mensch. Und er arbeitet sich in dieser Elfen-Society hoch als Assassine, der Magier umlegt. Und
ich meine, davon habe ich sogar schon mal gehört, aber ich
muss es immer lesen. So gut. Ich erzähle immer allen, das ist so geil, das ist so toll und das ist so noir-mäßig geschrieben und der hat so ein Restaurant und oder er geht gerne essen auch und dann wird irgendwie so ungarisches Essen beschrieben, weil der Autor hat so ungarische Wurzeln und so. Und dann zeige ich ihm immer das Bild vom Autor und alle lachen und sind so, okay, alles klar. Weil der Autor ist so ein Messi. Messi-Typ in seinen 50ern, so ein bisschen dick. Er hat irgendwie so einen Hut auf so einem Autorenfoto und irgendwie auf dem T-Shirt steht so, hey, I'm dressed, what more do you want from me? Und so weiter und so fort. Und sieht halt aus wie so ein Comic-Book-Guy, der irgendwie mit Pizza beschmiert und so. Und so. Aber das Buch ist wirklich, wirklich gut. Wirklich, okay. Das ist einfach nur ein lustiges Foto von ihm. Der ist wirklich toll, der ist ein ganz toller Autor. Ja, ich mag dieses Buch sehr, sehr gerne.
Genau, Deviaticus hat sich übrigens gerade durchgehört anscheinend bei uns, weil das war ja die letzte Folge, wo wir über Fantasy-Literatur gesprochen haben. Und die Folge davor war ja mit Christian Huberts, der übrigens gerade entdeckt hat, dass er bei uns zu Besuch war und überall nochmal gepostet hat, dass er mal zu Besuch hat. Und wir haben über Darkfiles gesprochen. Und Deviaticus hat gesagt, es gibt, also Darkfiles ist ja, Darkest Files ist ja sozusagen über Fritz Bauer, über eine fiktionalisierte Version von Fritz Bauer, den Rechtsanwalt in den 50er Jahren Nazis verfolgt hat. Und es gibt einen Film, Der Staat gegen Fritz Bauer, wo sagen sein Kampf, dieses Ding überhaupt zu machen, dargestellt wird. Und ich war mir mega sicher, dass ich das in der Folge erwähnt habe.
Weil das natürlich auch eine massive Inspiration war für dieses Spiel.
Genau, und aber anscheinend haben wir das nicht.
Okay.
Sagt Deviaticus und sagt auch, guck diesen Film, weil der Film ist gut. Also ja.
Ja, genau.
Wenn wir das wirklich nicht gesagt haben sollten, vielleicht sind wir hier in der Paralleldimension, wo wir das doch nicht gesagt haben.
Also ist auf jeden Fall
eine Empfehlung. Also auf jeden Fall wichtig. Also vielen Dank nochmal darauf hinzuweisen, das war wirklich sehr wichtig. Dann haben wir vereinzelte Rückmeldungen bekommen, dass Menschen dazu bereit wären, auf einer Live in die Fresse dabei zu sein. Ich glaube drei.
Ja, aber das war total cool, weil ich mich drüber, also ich habe mich sehr drüber gefreut und dachte so, okay, das ist ja
weniger als nichts, mehr als nichts.
Das ist ja, also das ist viel mehr, also viel mehr als nichts, weil ich finde,
das sind mehr Leute, als hier im Podcast sind.
Ja, genau. Das ist ja quasi, dass Leute dann online auch schreiben, dass sie da kommen würden. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass da tatsächlich auch vielleicht dann auch noch ein paar andere noch dazukommen könnten. Also ist doch cool.
Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, also das ist ja Folge 95. Das heißt, Folge 100 ist in 5 Folgen. Das heißt, das ist in 6 Wochen. Es sind 10 Wochen.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht zu dicht ist. Ich weiß nicht, ob das so schnell, kriegt man so schnell sowas organisiert. Ja. Ich habe schon überlegt, ob auf Folge 111 verschieben.
Okay, wir gucken mal, ob man das für Folge 100 überhaupt möglich machen kann.
Genau. Ja. Aber sozusagen, also wir nehmen den Plan auf jeden Fall mit.
Ja.
Und machen das. Genau.
Ansonsten, seit gar nicht so langer Zeit gibt es vermehrt Fotos von Tieren.
Stimmt.
Die uns geschickt werden.
Ja,
endlich. Sehr gut. Ich freue mich total drüber und pack die in den Newsletter.
Genau.
Also, ja. Wenn ihr Tier-Content im Postfach haben wollt.
So, wenn ihr Tier-Content, genau, nee, wenn ihr Tier-Content im Newsletter haben wollt, dann schickt die Bilder. Wenn ihr Tier-Content im Podcast haben wollt, dann nutzt den, genau, den Signal-Account und nehmt euer Tier auf.
Okay.
Nein, aber im Ernst sozusagen, schickt uns eure Blueprints-Erfahrungen per Signal oder so.
Also
es gibt diesen AB. Ich weiß, die Hürde sozusagen, vielleicht was zu sagen, ist immer so ein bisschen hoch, aber wir sind für euch da und wir freuen uns, wenn ihr uns da was schickt. Und dann schicken wir das hier an alle.
So sieht's aus.
So, genau. Unterstützt uns gerne bei Steady oder per Direktüberweisung, weil das macht es möglich, dass wir diesen Podcast in seiner Regelmäßigkeit machen. Also es ist ein Hobby-Podcast, wir sind nicht davon abhängig, aber es ist schön, wenn wir uns ein Eis oder das nächste komische, absurde Videospiel eines kleinen kroatischen Entwicklers oder wer weiß, wo das nächste Spiel herkommt, irgendwie kaufen können. Vielen Dank an Toriam, Konrad, Roland, Nikolai, Watson, P., Patrick, S. und Dominik. Und?
Ich habe geschlafen.
Dennis hat geschlafen, aber auch er dankt den Direktüberweisern.
Nämlich Daniel, Thomas, Thorsten, Holger, Gerold, Simon, Andreas, Tobias, Nico, Nils, Lutefisk, Viking.